Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Sie ab und zu mal im Internet sind, auf dieser Seite von eBay und kaufen irgendwelche gebrauchten Artikel anderer Leute, dann wird Ihnen auffallen, dass da sehr häufig steht Zufallsfund oder Dachbodenfund. Nicht? Da verkauft irgendeiner eine Sache und tut dann so ein bisschen so nach dem Motto, als hätte man das so beiläufig irgendwo gefunden. Zufallsfunde mag es vielleicht auch geben. Man findet etwas nicht und das veräußert man dann. Ich habe heute einen Bibeltext mitgebracht, der war kein Zufallsfund. Also den hat mich der Herr ganz gezielt finden lassen. Mir war klar, ich mache ja so eine Predigtkonzeption, denke schon mal drüber nach, über so einen ganzen Monat, welche Texte nimmst du denn? Und ich hatte mir vorgenommen, ich möchte gerne etwas machen zum Thema ja Auferbauung, dass die Gemeinde sich freut darüber, was für einen tollen Gott wir haben. Aber mir war überhaupt nicht so richtig klar, welchen Text willst du denn nehmen? Und Anfang der Woche war das noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, im Diffusen halt. Und normalerweise habe ich montags, spätestens Dienstag schon alles klar. Und diese Woche war es so, dass über den Wochenpsalm der letzten Woche, das war der Psalm 145, den habe ich gelesen und habe darüber gebetet, mit einem Mal mein Blick fiel auf den Psalm 146. Und ich fiel halt, der ist halt direkt in der Bibel daneben, ich hatte darüber gebetet, Herr, gib mir bitte den richtigen Text, aber ich wusste auch nicht, wo sollst du es hernehmen, hatte mir schon vorgenommen, naja, musste mal ein paar Predigten hören, vielleicht bist du da inspiriert. Aber dann fiel mein Blick, eben nicht zufällig, auf diesen Psalm, der neben dem Wochenpsalm stand, Psalm 146, und da sind mir zwei Verse ins Auge gesprungen. Und da war mir sofort klar, dass das die Predigtverse sein sollten für diesen Sonntag, und mir war auch sofort klar, wie die Predigt zu gliedern war. Das war so deutlich, dass ich dem Herrn direkt danken konnte, dass er mich das hat finden lassen. Und so bekommen Sie jetzt nicht per Zufall diese Worte aus dem Alten Testament, dem Psalm 146, zugesprochen, sondern das ist das, was der Heiland möchte, dass du heute Morgen für dein Leben hören sollst. Und so wollen wir uns stellen unter dem Psalm 146, die Verse 7 und 8. Wir hören dort, der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für dieses wunderbare Wort, das du uns schenkst, für diese beiden Verse aus dem Psalm 146. Wir wollen in der Predigt nun hören, was du uns zu sagen hast für unser Leben, über das, was du für uns bist, Herr. Und wir werden das nur verstehen können, wenn du uns deinen guten Geist schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr. Sende du jetzt deinen guten Heiligen Geist auf uns, zu uns und segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Und so einen wunderbaren Herrn, den kann man nur einen wunderbaren Herrn und Gott nennen. Und das ist auch die Überschrift über dieser Predigt, ein wunderbarer Herr und Gott. Naja, und die Dreigliederung der Predigt, die ergibt sich von ganz alleine, das sehen Sie auch, nicht? Erster Punkt, ein Gott, der befreit. Zweitens, ein Gott, der Augen auftut. Und drittens, ein Gott, der aufhilft. Das Erste, einen Gott, der befreit. Der Herr macht die Gefangenen frei, so heißt es hier. Das ist ja auch das, wie Gott sich in den 10 Geboten vorstellt. Nicht im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, man könnte auch sagen, aus der Gefangenschaft geführt hat. Nicht? Das ist charakteristisch für unseren Herrn und Gott, dass er uns befreit aus den Gefangenschaften, aus den Knechtschaften. Und wir alle sind in Gefängnissen, jetzt nicht in Oslepshausen mit einem Justizvollzugsbeamten und mit Gittern davor. Nein, es sind so selbstgemachte Gefängnisse häufig, die wir haben, Gefangenschaften, in denen wir drin sind halt nicht. Da gibt es die Gefangenschaft des Geldes. In dem Gefängnis sitzen ganz viele drin. Ich übrigens auch immer wieder. Das ist auch spielt keine Rolle, ob man viel Geld hat oder wenig hat, nicht. Vom Geld lassen wir uns immer wieder gefangen nehmen. Und was machen wir uns da nicht für Sorgen drum, um das liebe Geld? Geld. Das ist eine Gefangenschaft, nicht? Und der Widersacher, das ist so sein Lieblingswerkzeug, damit arbeitet er immer wieder an uns. Das ist eine Gefangenschaft, nicht? Das kann Menschen so klein machen, so kaputt machen halt, nicht? Ich habe das schon mal erzählt, vor einiger Zeit ein gestandener Christ, der Merkler, nicht? Dieser Milliardär, dem der Ratiofarm gehört hat, nicht? Ein Mann, der viel mehr Geld hatte, als wir alle zusammen jemals zusammen haben werden halt, nicht? Der da ein bisschen Geld verloren hatte durch Aktienspekulationen. Der war so gefangen, der war so traurig drüber, da hat er sich von Zug geschmissen, nicht? Das macht Geld, das ist eine Gefangenschaft. Da gibt es die Gefangenschaften der Süchte, nicht? Dass jemand in der Alkoholsucht gefangen ist, nicht? Dass er da nicht raus kann. Schlimme Sucht, die ihn selber zerstört, die Familie zerstört. Die Drogensucht oder die Sexsucht halt, nicht? Wenn da die Männer nicht anders können, die haben den Trieb zu anderen Frauen oder die Frauen da, die fremden Männer begehren halt, nicht? Da gibt es die Knechtschaften und die Gefangenschaften unter irdisches Unrecht, weil man als Mann oder als Ehefrau unter dem Ehepartner so leidet, weil das ein Tyrann ist. Oder weil man auf der Arbeitsstelle einen Chef hat, eine Chefin, die einen fix und fertig macht, die wirklich so ein Teufel in Menschengestalt ist. Da gibt es die Gefangenschaften in unterschiedlichsten Ängsten, wo Menschen nicht rauskommen. Und da gibt es vielleicht die schlimmste Gefangenschaft, nicht die Gefangenschaft der Ich-Sucht. Ich, man kennt nur das eigene Ich. Es gibt so viele unterschiedliche Gefangenschaften. Und ich denke, wenn jeder von euch, wenn wir darauf gucken, wo wir gefangen sind, was so unsere Gefängnisse sind, die wir uns immer wieder bauen, dann könnten wir für uns selber sagen, ja, das sind die Gitterstäbe, die ich aufbaue. Und wir selber kommen da häufig nicht raus. Selbstgewähltes Elend häufig. Und wir sind nicht in der Lage, da rauszukommen. Aber einer kann es. Unser Herr und Gott kann uns frei machen. Der Herr macht Gefangene frei. Der hat nicht nur das Volk Israel aus der Knechtschaft von Ägypten geführt, aus der Gefangenschaft. Der führt auch uns raus, wenn wir ihn lassen. Er hat alle Macht. Luther sagt einmal 1520 in seinem Buch von der Freiheit eines Christenmenschen: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan, hätte auch sagen können, und niemanden mehr gefangen. Niemanden mehr. Weil er ja frei gemacht ist durch Jesus Christus. Im Galaterbrief heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Gefangenschaft auflegen. Das Kreuz hat uns alle frei gemacht. Und ich möchte dir das sagen, du darfst auch frei sein von der Gefangenschaft, von dem Gefängnis, in das du dich selber hineinbegeben hast. Jesus, der Heiland, ist da. Der Herr macht dich frei, wenn du ihn lässt. Aber wir sind nicht nur gefangen in den Gefängnissen, die wir uns selber aufbauen, wir sind auch gefangen in einem ganz großen Gefängnis. Im ganz großen Gefängnis der Sünde. Und da sind wir alle drin und das haben wir nicht selbst verschuldet, sondern das ist von unserer Natur aus so. Wir sind Sünder und können gar nicht anders. Und dieses Gefängnis, was uns eigentlich in den Tod führt, denn der Sünde sollt, ist der Tod, so heißt es im Römerbrief, auch diese Gefangenschaft, dieses Gefängnis hat der Herr und Heiland Jesus Christus für uns aufgemacht. Er hat uns aus den Sünden befreit. 1. Johannes 1 lesen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Und das ist das Tolle, wir durften letzten Sonntag hier zusammen Abendmahl feiern, dass wir das immer wieder neu erleben dürfen, so wie wir es am Sonntag erlebt haben. Wenn wir bekennend unter das Kreuz kommen, dann werden wir befreit. Dann werden wir befreit von diesem Gefängnis der Sünde. Dann dürfen und können wir anders leben. Das tut unser Herr und Heiland Jesus Christus. Das ist was ganz Wunderbares. Vor einigen Monaten habe ich mit einem Freund von mir gesprochen, halt telefoniert, und der war glückseligst am Telefon. Und der sprudelt direkt raus und sagt, endlich bin ich frei. Und ich habe gedacht, was ist denn los? Bei dem ging es nur darum, der hat über mehrere Jahre einen Haufen Punkte in Flensburg angesammelt, nicht? Und jetzt war es ihm gelungen, 3 Jahre einigermaßen vernünftig zu fahren, keine rote Ampel überfahren und keine Geschwindigkeitsüberschreitung. Endlich waren die getilgt, nicht? Jetzt ist die Akte wieder rein, er ist auf Null, jetzt kann er wieder befreit Auto fahren, ohne all diese Dinge, nicht? Und hat er sich riesig darüber gefreut und war froh und dankbar. Da kann man sich auch ein bisschen drüber freuen, kein Thema, aber das, wo man sich wirklich drüber freuen kann, ist, dass wir einen Herrn und Gott haben, der uns frei gemacht hat von der Sünde, die uns trägt, von der Sünde, die, wenn wir nicht die Freiheit haben, uns in den Tod hineinführt, nicht? Und das ist ja das Ultimative, wovon uns Gott befreit hat, der Herr befreit hat und aus der Gefangenschaft, der Knechtschaft des Todes geführt hat, nicht? Über uns allen hängt ja dieses Damoklesschwert, nicht, des Todes. Wir wissen, dieser Damokles, nicht, das war ein Günstling des Königs von Syrakus, nicht, dem Dionysos, und das war ein sehr bösartiger, aber auch sehr weiser Mann. Und dieser Damokles war ein sehr fröhlicher junger Mann halt, nicht, und er war so ein Springensfeld halt, nicht. Und eines Tages hat ihn der König Dionysos eingeladen halt, nicht, zu einem wunderbaren Festmahl. Da wurden die schönsten Speisen aufgeführt, nicht. Die wunderbarsten Tänzerinnen waren da, das tollste Fest, das jemals gefeiert wurde. Und dieser Damokles hatte richtig Spaß an diesem Fest, nicht. Bis der Dionysos sagte: Damokles, eine Sache noch, guck mal eben nach oben. Und über ihm war aufgefangen, nur an einem Pferdehaar, ein messerscharfes Schwert, genau über seinem Kopf. Und in dem Moment, wo der Damokles sich dieses Schwertes bewusst wurde, hatte er gar keinen Spaß mehr an dem Essen und Trinken und an den schönen Frauen, die da waren, sondern da guckte er nur noch auf dieses Schwert, was über ihm hing und quasi jede Sekunde runterbrechen konnte, nicht? Und das ist unsere Situation als Menschen in dieser Welt, nicht? Der Tod ist über uns halt, nicht? In dieser Gefangenschaft leben wir. Wir können gar nicht anders. Wir wissen nicht, ob morgen, ob in 10 Jahren, ob in 15 Jahren, nicht? Aber irgendwann schlägt auch uns der Tod nieder. Das ist die Gefangenschaft, in der wir sind, dass wir aus den paar Jahren und Jahrzehnten hier auf Erden nicht raus können. Es sei denn, man hat den Herrn Jesus Christus. Dann fällt das Schwert des Todes nicht auf einen runter, sondern dieses Schwert hat der Heiland selber für uns getragen. Dann sind wir frei vom Tod. Er befreit uns. Wir sind befreit von den Knechtschaften dieser Welt, von den Gefängnissen dieser Welt, von der Schuld, der Sünde und eben auch vom Tod. Und das möchte der Herr dir heute Morgen noch einmal ganz deutlich sagen, dass er das für dich getan hat. Du bist befreit aus deinen Gefangenschaften, vom Tod, von der Sünde, von den Gefängnissen, die du aufgerichtet hast. So einen wunderbaren Herrn und Gott hast du, der dich aus allem heraus befreit hat und weiter befreien wird. Das ist das Erste, was du hören darfst. Der Herr macht die Gefangenen frei. Ein zweites: ein Gott, der Augen auftut. Was für ein wunderbarer Herr und Gott. Der Herr macht die Blinden sehend, so heißt es hier. Der Herr macht die Blinden sehend. Viele von euch haben, denke ich, heute Morgen schon Losung und Lehrtext gelesen. Und Lehrtext war heute dieses wunderbare Wort aus Markus 10, nicht, die Geschichte von der Heilung des Bartimäus, des Blinden, nicht, der da vor Jericho schreit: Barme dich meiner, nicht? Und dann wollen erst die Jünger ihn abwehren, nicht? Und dann lassen sie doch zu ihm kommen, halt, nicht? Und dann fragt er ihn: Was möchtest du denn, was ich für dich tue? Dass ich sehend werde, dass ich sehend werde. Und dann wird er sehend, weil der Heiland es befiehlt. Das tut der Herr und Gott. Das ist etwas, was wir in der Bibel lesen können, auch an anderen Stellen noch, was weiß ich, Johannes 9 halt, nicht, wo der Blindgeborene sehend wird. Also Gott tut das ganz konkret, dass das wirklich auch an Menschen tut, die körperlich eben nicht in der Lage sind, dieses Sinnesorgan der Augen zu benutzen halt, dass er die sehend macht. Aber die Bibel meint das auch noch im übertragenen Sinne. Sonst könnten wir ja sagen, na, wir, die wir hier sitzen, wir sind ja alle in der Lage zu schauen. Wir haben vielleicht eine Brille oder Kontaktlinsen, aber prinzipiell können wir schauen. Nein, die Bibel kennt noch andere Augen als nur die körperlichen. Die macht der Herr auch immer wieder auf. Aber die Bibel kennt noch andere Augen als die körperlichen Augen. Sie kennt die inwendigen Augen. Und diese Augen tut der Herr auch auf. Diese inwendigen Augen erkennen die Wahrheit in Jesus Christus. Und die müssen durch den Herrn und Heiland aufgetan werden. In 2. Korinther 4 heißt es: Der Gott dieser Welt, also der Teufel, der Gott dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Und wisst ihr, das dürfen wir sehen. Wir, die wir zu Jesus gehören, wir sehen diese Herrlichkeit Christi, das Ebenbild Gottes, das helle Licht des Evangeliums. Das ist was ganz Wunderbares, dass wir das erkennen durften. Und wenn heute Morgen Menschen hier sind, die das noch nicht erkannt haben, die noch nicht tief in ihrem Herzen sagen können: Ja, Jesus ist der Herr meines Lebens und ich habe erlebt und erfahren, dass er lebt, dass er auferstanden ist, dann hat dir der Heiland noch nicht die Augen aufgetan. Und dann darfst du dich in Bewegung setzen. Dann such Kontakt zu einem Bruder, zu einer Schwester, dass er darüber betet. Das möchte der Heiland tun. Da muss man gucken, warum deine Augen noch verschlossen sind. Aber mach dich auf den Weg, setz dich in Bewegung. Aber wir, die wir gläubig sind, die wir den Heiligen Geist haben, uns sind die inwendigen Augen aufgetan. Und wir haben die Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus erkennen dürfen. Halleluja. Er hat uns die Augen aufgetan. Das ist was ganz, 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 ganz Wunderbares. Und nicht nur, dass wir das einmalig getan haben bei unserer Wiedergeburt, als wir Jesus Christus erkennen durften. Nein, das tut er auch und das muss er auch immer wieder tun, dass er uns immer wieder die Augen auftut. Wir haben jetzt Bibelstunde gehabt, haben uns mit dem Elisa beschäftigt und in der letzten Stunde hatten wir eine wunderbare Geschichte aus 2. Könige 6. Das ist eine Geschichte, wo Elisa mit seinem Knecht unterwegs ist und der König von Aram ihm nach dem Leben trachtet, seine Soldaten ausstellt und über Nacht machen die einen Hinterhalt um die Stadt, wo er gerade ist. Und morgens geht der Knecht vor die Tür und dann sieht er, ach du liebe Zeit, die ganze Stadt ist umzingelt, sind alles nur Soldaten und wir paar Männchen hier in der Stadt. Und dann schreit er nur, oh weh, oh weh. Und dann kommt Elisa und sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und ich denke mal, dass der Knecht zu Anfang dieses Wort nicht verstanden hat. Aber dann kommt es, dann fängt nämlich Elisa an zu beten. Und er betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Dann geht die Geschichte wunderbar weiter, dass der Herr die Aramäer da mit Blindheit schlägt, nicht, und dass er die rumführt wie der Rattenfänger von Hameln. Eine ganz tolle Geschichte. Aber worum es hier geht, ist wirklich, dass dem Knecht des Elisas die Augen geöffnet werden. Der konnte natürlich sehen, der hat ja das Morgen schon gesehen, was da los war, rein optisch. Aber es gibt einen anderen Blick auf unser Leben, nämlich die geistliche Wirklichkeit. Und diesen Blick für die geistliche Wirklichkeit, für die himmlische Wirklichkeit, die muss der Herr uns immer wieder aufmachen. Und das tut er auch immer wieder. Und das ist so wunderbar, wenn er das tut. Nicht der Teufel, der Widersacher, der verstellt uns immer wieder den Blick mit den Sorgen, Freuden und Reichtümern dieses Lebens. Und er nimmt uns immer wieder gefangen mit all dem, was wir anfassen, was wir kaufen können, was wir machen können. Und damit beschäftigen wir uns nicht. Und ganz häufig sind wir dann ganz tief drin. Und dann muss der Herr kommen und der muss uns dann die Augen öffnen. Der muss sie aufmachen und uns die wirkliche Realität zeigen, die nämlich den Menschen dieser Welt, den Blick dieser Welt verborgen ist. Wie hier diesem Knecht, der hat erst nur gesehen, Riesenheer, alles vorbei, jetzt gibt es Probleme, wir kommen in Gefangenschaft, Folter und sonst irgendwas. Da lief schon das ganze weltliche Programm ab, nicht? Das war nur das, was die Augen, nicht die weltlichen Augen gesehen haben. Und dann betet Elisa, mach ihm die Augen auf, schenk ihm den geistlichen Blick. Mach ihn sehen, den geistlichen Blick auf das, was wirkliche Realität ist. Und dann schaut Elisa, dann schaut er und sieht er, um Elisa feurige Rosse, Engel, da ist auf einmal eine Potenzialität an Macht da, da ist das andere nichts gegen. Und so ist das, wenn man mit Jesus lebt, nicht? Natürlich sind wir noch in dieser Welt. Natürlich sind wir genau wie dieser Knecht, der das morgens aus dem Zelt kommt und sieht immer wieder die Probleme, die da sind. Aber liebe Brüder und Schwestern, macht die Augen auf, betet zum Herrn Jesus Christus, dass er euch immer wieder die Augen öffnet, dass ihr seine Herrlichkeit seht, dass ihr davon immer wieder Kenntnis habt, dass ihr nicht Bürger dieser Welt seid, sondern dass ihr, so sagt es Paulus, Bürgerschaft im himmlischen Jerusalem habt, dass ihr von einer ganz anderen Realität bestimmt seid und dass euch auch ganz andere Mittel zur Verfügung stehen, wenn ihr zu Jesus Christus gehört, als nur das, was wir hier irdisch durchrechnen, kalkulieren, anfassen und kaufen können. Wir haben eine ganz andere Realität. Und das ist wunderbar, wenn man das erlebt. Das kennt ihr alle, die ihr mit dem Herrn Jesus geht. Nicht, wenn ihr in schweren Situationen wart und auf einmal habt ihr gemerkt, der Heiland ist da. Jetzt habe ich es gespürt. Jetzt ist er mit mir gegangen. Hier habe ich seine Hand gefühlt. Hier habe ich seine Segnungen erfahren. Aber dazu brauchen wir wirklich den geistlichen Blick halt, nicht? Und das ist das Tolle, dass der Herr uns immer wieder diese Augen auftut, so wie der Elisa für seinen Knecht gebeten hat, so tut das der Herr auch immer wieder, dass er uns ausrichtet. Und auch heute Morgen will er dir die Augen aufmachen. Angesichts deiner Belagerungssituation, so möchte ich das mal ausgehend von dieser Elisa-Geschichte sagen halt, nicht? Ausgehend davon, Mensch, es gibt eine ganz andere Realität. Das, was hier irdisch ist, das mag ja auf den ersten Blick, nicht, auf den weltlichen Blick, so schlimm aussehen. Aber du darfst sicher sein, der Herr ist bei dir und schau auf den. Für den ist dein Problem nicht zu klein. Vertrau ihm nur. Schau auf das, was himmlisch ist, nicht auf das, was irdisch ist. Das, was weltlich ist, das vergeht, das hat keinen Bestand. Aber das, was geistlich, was ewiglich ist, das hat Bestand. 2. Korinther 4 heißt es, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Nicht, wir schauen auf das Unsichtbare, nicht nochmal. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und das ist toll, dass der Herr das immer wieder tut, dass er uns die Augen für diesen Ewigkeitswert öffnet. Ich habe am Mittwoch auch darüber gesprochen, eine der stärksten Geschichten in der Bibel, die ich kenne, wo das geschieht, wo jemandem die geistlichen Augen geöffnet werden, ist die Geschichte Apostelgeschichte 7 bei der Steinigung des Stephanus. Nicht? Da steht der Stephanus, hat gerade vollmächtig vom Herrn Jesus Christus erzählt und dann flippen die alle aus. Nicht? Da heißt es, sie knirschten mit den Zähnen, es ging ihnen durchs Herz und dann steinigen sie ihn. Da gehen sie hin, schleppen ihn vor die Stadt und steinigen ihn. Das ist ja nur wirklich irdisch eine ganz bedrohliche Situation. Aber der Stephanus, da heißt es, er ist voll des Heiligen Geistes. Das heißt, er hat den geistlichen Blick, er sieht den Himmel offen stehen. Und dann betet er, Herr, rechne ihnen ihre Sünden nicht an. Das ist ein geistlicher Blick, wisst ihr? Der hat eine ganz andere Realität. Die bringen ihn gerade um. Die sind gerade dabei, ihn abzuschlachten. Das haben sie dann auch getan. Aber da guckt er gar nicht drauf, weil er eine andere Realität hat. Der ist so erfüllt von der Herrlichkeit Gottes, dass sie ihn so füllt, ihm so viel Kraft gibt, dass er selbst seinen Mördern entgegenrufen kann, betend, Herr, bitte, tu das nicht, weil das ihn so füllt, nicht? Das ist das, wenn man die Augen vom Herrn aufgemacht bekommen hat, nicht? Da hat man eine ganz andere Freudigkeit, eine ganz andere Liebe, eine ganz andere Zufriedenheit in sich halt, nicht? Da spielt das Irdische dann keine Rolle mehr. Das ist das Tolle. Da darf man sich trotzdem freuen an all dem, was der Herr ihm gibt, an Segnung, gar keine Frage. Aber man hat eine andere Realität, die einen bestimmt, nicht so wie den Stephanus. Und das ist das Tolle, dass der Herr uns immer wieder einen Blick in diese andere Realität hineingibt halt, dass er uns das immer wieder sehen lässt halt, nicht? Der Herr tut die Augen auf, macht die Blinden sehend. Leider ist das in meinem Leben immer wieder so. Ich darf euch das wirklich sagen. Hier auf der Kanzel stehen und darf euch die Wahrheit Jesu Christi verkündigen, ist das eine. Aber dann immer wieder auch, das muss ich die Woche immer überlegen, dass ich erleben, dass ich selber am Wort vergehe, nicht? Der Herr sagt es mir deutlich, ich habe es in seinem Auftrag anderen weitergeben müssen, aber dann merke ich immer wieder, dass ich auch drinstehe. Aber ich bin immer wieder dankbar, dass der Herr trotz meines Versagens mir dann immer wieder die Augen auch auftut für die andere Realität. Und auch wenn ihr immer wieder fallt und euch immer wieder gefangen nehmen lasst von dem Weltlichen, bittet den Herrn immer wieder im Gebet darum, dass er euch die Augen öffnet für das Geistliche, dass er euch füllt wie den Stephanus, dass ihr voll des Geistes seid und dann könnt ihr euch über alles freuen, dann spielen die Probleme, glaubt es mir, dieser Welt keine Rolle mehr, wenn ihr den geöffneten Himmel über euch seht und wenn ihr wisst, der Heiland Jesus Christus ist da. Ein wunderbarer Herr und Gott, der uns die Augen auftut und das immer wieder offenbart. Und ein drittes und letztes. Der Herr, ein wunderbarer Herr und Gott, ein Gott, der aufhilft. Der aufhilft. Da heißt es hier, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Die niedergeschlagen sind. Und auch das kennen wir alle. Die Momente der Niedergeschlagenheit. Vielleicht jetzt nicht in einem Moment, aber wenn ihr auf euer Leben zurückblickt, dann wisst ihr um Niedergeschlagenheiten. Ihr wisst um die Niedergeschlagenheit, wo ihr von einem lieben Menschen habt Abschied nehmen müsst, weil er gestorben ist. Vielleicht wisst ihr auch um das Scheitern einer Beziehung, die euch sehr lieb war, die aber nicht halten konntet. Vielleicht denkt ihr an die Arbeitslosigkeit, die so einen tiefen Einschnitt in euer Leben hineingegeben hat. Vielleicht auch an irgendwelche lebensbedrohlichen Krankheitsdiagnosen, an die Ehelosigkeit, unter der man leidet. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, worüber man traurig sein kann, worüber man depressiv sein kann. Aber das Tolle ist, dass wir einen Gott und Herrn haben, der seine Geschöpfe lieb hat und der nicht möchte, dass sie durch die Niederschläge dieser Welt traurig sind und frustriert sind und depressiv, sondern der ihnen immer wieder in seinem Wort entgegentritt und immer wieder sagt, du brauchst nicht traurig zu sein, lass dich von mir auferbauen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, sagt der Herr Jesus Christus. Und das sagt er heute Morgen dir zu, für deine Situation, da du niedergeschlagen bist. Er ist da. Jesus ist da. Der Gott, der denen aufhilft, der die aufrichtet, die niedergeschlagen sind. Er, so sagt er uns im Alten Testament, wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Und er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und das darfst du annehmen. Das darfst du wissen für deine Situation, wo du momentan traurig und niedergeschlagen und depressiv bist. Wir haben einen Gott und Herrn, der aufhilft. Einen Gott, der tröstet. In 2. Korinther 1 heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit. Und jetzt kommt es, der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Traurigkeit. Das tut Gott. Gott ist ein Gott, der uns in Traurigkeit und Depressivität tröstet. Und ich weiß nicht genau, was deine Traurigkeit vielleicht momentan ist. Aber das darf ich dir im Namen Jesu Christi zusprechen. Er steht dir zur Seite. Und er möchte und will und wird dich trösten bei dem, was dich runterzieht. Der Heilige Geist, auch davon haben wir schon gesprochen, nicht der Heilige Geist, also Gott selber, heißt im griechischen Urtext der Paraklet. Und Parakaleo heißt trösten. Der Tröster, so wird der Heilige Geist auch genannt, der Tröster. Der Heilige Geist ist ein Tröster. Und ganz gleich, was deine Traurigkeit, deine Depression da ist, es gibt Hilfe in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Und das nicht nur angesichts deiner Traurigkeiten, nein, auch angesichts deiner Glaubenskrise. Auch das ist eine Wahrheit und da müssen wir uns als Christen nichts vormachen. Glauben, Glaubensleben, Nachfolge Jesu ist nicht nur, ich werde immer besser, ich werde immer besser, ich werde immer besser und irgendwann habe ich 100% erreicht. Das ist keine stetig anwachsende Gerade, sondern es ist eine Wellenbewegung. Wir haben Phasen, wo wir im Heiligen Geist wirklich gut drauf sind und wir dürfen in den Himmel gucken, aber dann gibt es eben auch die Phasen, wo wir ganz tief sind. Und nicht nur bei uns, bei allen Männern und Frauen der Bibel, die Gottesmänner und Gottesfrauen. Ihr wisst alle von Elia, von dem spreche ich so häufig, nicht? Der eben noch die Baalspriester ausrottet, nicht? Der hat einen ganz großen Moment voller Vollmacht und steht da und ist der Mann, der Prophet. Und ein Kapitel später, da hat er Schiss, sitzt in der Wüste, ist lebensmüde und will sterben. Vollkommen fix und fertig am Glauben, verzweifelt, niemand mehr da, es hat alles keinen Sinn mehr halt, nicht? Da kommt Gott und baut ihn auf in seiner Glaubenskrise. Das tut Gott immer wieder. In Römer 8 heißt es, der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Wenn wir tief drin sind, unser Glauben momentan nicht stark ist und angefochten ist, dann dürfen wir wissen, dass er da ist und dass er unseren Glauben bringt. Denn Petrus muss ja sagen, werde nicht aufhören, für deinen Glauben zu beten. Und genauso wie er sich um Petrus gekümmert hat, so kümmert sich der Heiland Jesus Christus auch um unseren Glauben, um deinen Glauben. Und vielleicht ist dein Glaube ja momentan so ein bisschen eingerostet, ist die Handbremse angezogen, du bist auch unzufrieden mit deinem Glaubensleben, du hast nicht mehr die erste Liebe. Dann darfst du dich da rausbewegen und du kommst da raus aus diesem tiefen Glaubensloch mit Jesus Christus, der dir da raushelfen will, der dich wieder aufrichtet, der du niedergeschlagen bist im Glauben. Und nicht nur in den Glaubenskrisen, nicht nur in den Traurigkeiten, sondern auch, ich muss das noch einmal sagen, wie im ersten Punkt auch, wenn wir niedergeschlagen sind darüber, dass wir irgendwann von dieser Welt müssen, weil wir sterben müssen, weil der Tod uns bedroht, auch da dürfen wir immer wieder sehen, wenn der Niederschlag, der ultimative, finale Niederschlag uns droht und wir Angst vor dem Tod haben, dann dürfen wir wissen, ja, wir werden alle biologisch sterben müssen, aber wir werden nicht liegen bleiben. Wir werden auferstehen, weil der Herr aufrichtet, die niedergeschlagen sind, wenn wir an ihn glauben. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, das haben Sie so vollmundig verkündet jetzt, Pastor Latz, nicht, dass der Herr aufhilft, die niedergeschlagen sind. Das steht auch in der Bibel, aber wie funktioniert das denn? Wie funktioniert denn das, dass ich das konkret erfahre? Ich habe momentan so eine Situation, wo ich niedergeschlagen bin, wo ich nicht im Glauben der ganz Starke bin, wo mich die Trauer auffrisst und nichts hat mehr richtig Spaß bei mir und das ist nichts mehr hell in meinem Leben. Wie kann das denn funktionieren? Nun, das kann nur funktionieren, wenn wir das Wort Christi nehmen mit all seinen Verheißungen und uns darauf fest verlassen. Fest verlassen. Dass das, was Gott uns sagt, dass wir dem glauben. Das ist so ein Kreislauf. Je mehr wir dem Wort Gottes vertrauen, desto mehr wird das Wort Gottes in uns wirksam. Je mehr wir im Wort Gottes lesen und das annehmen, was uns dort gesagt wird, desto stärker wird es in uns leben. Deshalb habe ich auch euch heute auf eurem Predigtzettel noch einmal eine Hausaufgabe aufgeschrieben. Für die nächste Woche, Montag bis Samstag, jeden Tag einen Text. Und lest diesen Text. Nehmt das an, was da drin steht. Und wenn da unglaubliche Verheißungen drin stehen sollten, wenn ihr merkt, hier ist ja was ganz Tolles, dann vertraut darauf. Ihr müsst es euch, ich kann das immer nur wieder sagen, ich kann es nicht anders sagen, reinziehen. Ihr müsst es annehmen halt, nicht? Ihr müsst wie so ein Serum auch dann wirklich es reinknallen, nicht die Impfung nehmen. Und das steckt im Wort Gottes. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr erleben, wie Jesus euch aufhilft, wenn ihr niedergeschlagen seid. Denn im Wort begegnet uns Jesus ja, das wissen wir. Und deshalb kann ich euch nur sagen, tut das, lest im Wort, geht diese Hausaufgabe nach und zieht euch diese Texte rein und glaubt dem, dass ihr damit gemeint seid, dass das nicht irgendwelche historischen Erzählungen oder sonst wie sind, sondern dass ihr angesprochen gemeint seid mit dem, was ihr darin lesen werdet. Und nehmt auch das an, was in dieser Predigt war, nicht weil ich die gesprochen habe. Und wenn die nicht gelungen war, ist das eine, aber nehmt das Wort an, was gesagt worden ist, was der Herr tut an eurem Leben, dass ihr letztlich darin gemeint seid. Und wenn ihr das annehmt, wenn ihr daran glaubt, dann werdet ihr merken, wie das erfahrbar ist, nicht, dass Gott befreit, dass er Augen auftut. Und dann werdet ihr auch erleben, wie er euch aufhilft, wenn ihr daran glaubt und darauf vertraut. Und so möchte ich euch das von unserem wunderbaren Gott und Herrn noch einmal zurufen. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Dieses Wort gilt dir. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und herrlichen Heiland. Amen.